Wir wollen heute starten mit der Schöpfung und wir starten eine neue Predigtserie. Sehr interessant, sehr viele Informationen und vor allem auch werden wir sehr große Textabschnitte haben. Ja, also, und ich möchte uns ermutigen für die Zukunft. Wir haben heute gestartet, wir haben ein Video gesehen, wo uns der Text vorgelesen wurde. Es wurden auch Bilder gezeigt, für Kinder wahrscheinlich besonders interessant gewesen, für uns Erwachsene auch, ja, also vielleicht nochmal das mit den Bildern zu verdeutlichen. Aber wozu ich uns ermutigen möchte, dass wir die Texte zu Hause lesen. Es ist sehr viel Information. Wenn wir hier zum Gottesdienst kommen, vielleicht könnten wir das auch im Hauskreis nochmal lesen. Also es ist da nichts vorbereitet, aber interessant wäre es nochmal vielleicht im Hauskreis nochmal tiefer hineinzugehen. Ja, also nicht nur das, was hier gesagt wurde, weil wir werden tatsächlich, also weil die Textabschnitte so groß sind, weil unsere Zeitabschnitt nicht so groß ist, in der wir predigen, werden wir doch nur sehr, sehr oberflächlich und doch wollen wir in das Wort Gottes hineinschauen und die wichtigen Punkte rausziehen. Wir werden in den nächsten Wochen, in den nächsten einigen Wochen, 9 Wochen werden es sein, oder es werden ja 2 andere Prediger, also da haben wir Prediger eingeladen, da werden auch Prediger kommen, die werden dann nicht zur Schöpfung, aber wir werden in den nächsten Wochen über die Urgeschichte predigen, nachdenken und vor allem auch rausziehen. Was hat das uns zu sagen? Also wir predigen nicht irgendwas, wo wir sagen, ah, ein schöner Text, interessante Gedanken und gut ist das. Sondern wir predigen das, was uns beschäftigen soll. Was nehmen wir in den Alltag und wie setzen wir das um? Wie formt das uns und was hat das uns heute zu sagen? Tausende Jahre liegt die Schöpfungsgeschichte zurück und doch sehr interessant für uns Christen heute noch. Schöpfungsgeschichte. Erstes Buch Mose. Ein Text, wo die Statistik sagt, ich konnte nur das aus der Statistik lesen, ich habe das nicht geprüft, ich konnte das auch nicht prüfen und das kann man auch nicht prüfen. Statistik sagt, dass es ein meist, 1. Mose 1, die Schöpfungsgeschichte, meistgelesener Text ist. Weiß ich nicht. Kann ich nicht prüfen. Das Einzige, was ich mit vielleicht erklären kann, kennen wir das? Wir haben ja vorgenommen, wir wollen in einem Jahr die Bibel durchlesen. Und wo fangen wir an? 1. Mose 1, ja? Und dann lesen wir und vielleicht bei 3. Mose, boah, das wird aber schwierig und dann hören wir auf. Also 1. Mose wurde auf jeden Fall gelesen, ja? Spätestens bei Chronik hören wir auf. Also da wird es ganz kompliziert. Und so fangen sehr viele. Viele fangen damit an mit 1. Mose und sehr interessant, ja, also die Geschichte, die Entstehungsgeschichte und danach, wie es weiter alles ging, sehr interessant. Kann ich verstehen? Kann ich irgendwo vielleicht noch mitgehen? Weiß ich nicht, ob das stimmt oder nicht, aber könnte deutlich sein. Eine zweite Sache ist das meist diskutierte Text. Und hier kommen jetzt einmal Theologie. Die Schöpfungsgeschichte, die Schöpfungslehre und das einmal Evolutionstheorie, worüber man diskutiert. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ist das tatsächlich alles durch ein Wort entstanden oder gab es doch irgendeinen Urknall oder noch irgendwas? Was stimmt denn? Und deswegen wird auch gesagt, dass es sehr viel darüber auch diskutiert wird. Wir wollen uns heute mit der Schöpfungsgeschichte und nicht mit der Evolutionstheorie beschäftigen. Wir wollen in Fokus stellen die Schöpfungsgeschichte. Und wisst ihr, und ich habe mir das unterstrichen, für manche Christen, es ist bei weitem nicht mehr bei allen Christen, dass die Schöpfungsgeschichte wahrnehmen. Es gibt Christen, die sagen, na ja, es könnte so gewesen sein, müsste aber nicht. Manche Christen halten sehr dran und sagen, jede Lebensform auf Erde wurde einzeln für sich geschafft. Es ist nicht vom Irgendwas. Dann sagen die, Menschen und Affen haben keine gemeinsame Vorfahren. Die halten sich dran. Menschen und Tiere sind zwar beide Geschöpfe Gottes, aber sonst sind sie total verschieden. Das sind so die manche Christen, die sehr fest dran halten und sehr, sehr kritisch auch dran gehen. Die bleiben an dieser Schöpfungsgeschichte und die sinnvolle Überzeugung, Und ich muss sagen, ich halte auch daran fest. Auch wir als Gemeinde halten daran fest und glauben, dass Gott in 7 Tagen, am 7. Tag ruht er, aber in 6 Tagen die komplette Schöpfung geschafft hat. Wir glauben, wir predigen das und deswegen wollen wir das auch lehren. Und interessant ist das, und damit möchte ich auch anfangen mit den ersten Versen. Mit den ersten Versen, und dort steht es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht. Und es war Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. So wie wir das auch heute im Video gesehen haben. Ja, also wir dürfen diesen ersten Tag also nicht verwechseln. Also es ist auch kein Vertun. Viele diskutieren, wie es wurde Licht, aber am 4. Tag wurde doch die Sonne und die Sterne. Also wir dürfen hier nicht verwechseln. Also der 4. Tag hat nichts mit dem 1. und der 1. Tag hat auch nichts mit dem 4. Tag zu tun. Hier wurde Licht geschaffen. Es werde, oder Gott schuf Himmel und Erde und leer und danach kam Licht. Ja, also das war am 1. Tag. Und ich habe mir überlegt, wie könnte man das erklären und wie soll es eigentlich funktionieren? Es ist sehr schwer, das wahrscheinlich zu erklären. Naja, wie kann man heute erklären, da ist Licht, aber da ist keine Sonne? Sehr gut wird es wahrscheinlich für die Leute, die vielleicht schon mal die weiße Nächte erlebt haben, die werden das gut vielleicht verstehen. Da ist keine Sonne, aber da ist hell. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es gibt ja diese Polarnächte, ja, also die sind entweder dunkel oder. Und es ist sehr interessant, aber so ist Gott. Gott schuf es oder er sprach und es wurde. Aber was viel, viel tiefer ist und was für unseren Glauben sehr wichtig ist, und das ist die Grundlage eigentlich unseres Glaubens, sind die 4 Wörter, mit der die Bibel anfängt. Am Anfang schuf Gott, heißt das. Und entweder schenken wir dem Glauben, dass es am Anfang Gott war, der alles geschaffen hat, oder wir zweifeln es alles an und dann haben wir Problem, überhaupt alles zu glauben. Weil wir werden alles in Frage stellen. Wenn wir diese 4 Wörter heute nicht dem Glauben schenken, so wird es auch alles keinen Sinn haben, in der Predigtserie zu sitzen, weil ich glaube nicht daran, dass am Anfang schuf Gott. Also diese 4 Wörter, mit diesen 4 Wörtern müssen wir uns auseinandersetzen und müssen daran glauben. Wir müssen an den Gott glauben, Gott der Schöpfer. Wir haben den heute angebetet in den Liedern. Und ich hab mich bewusst umgedreht und habe geschaut. Und alle haben entweder ihren Lippen bewegt, zumindest haben fast alle mitgesungen. Entweder habe ich dieses Bekenntnis und bete Gott an als Schöpfer. Oder ich habe nur nachgeplappert, oder weil das Lied oder weil die Melodie so gut war, deswegen habe ich mitgesungen. Ich hoffe, dass wir unseren Herrn heute so angebeten, weil wir daran glauben. Wir werden in diese Schöpfungsgeschichte, Gott schuf auch den Mann und Frau. Wir werden das heute darauf nicht angehen, also ich werde das nur ganz kurz. Aber Gott schuf nicht nur das, er schuf eine Ehe und Familie, wozu wir predigen. Auch Gott war der Schöpfer von Ehe und Familie. Am Anfang war auch die Sünde. Und hier muss ich sagen, und ich werde nur ganz kurz sagen, Gott ist nicht derjenige, der die Sünde geschafft hat. Manche Theoretiker oder manche Theologen, nicht Theoretiker, Entschuldigung, manche Theologen sagen, zwischen Vers 1 und 2, da ist irgendwas passiert. Darauf haben wir gar keine Zeit auch einzugehen. Es wäre vielleicht interessant, darüber nochmal separat eine Predigt. Wir werden hier nicht irgendwo anhalten. Und wir werden auch nichts, weil hier, manche Theologen sagen, weil hier ist der Sündenfall der Engel passiert. Weiter gehen wir nicht drauf ein. Also ist sehr interessant, auch vielleicht nachzulesen. Was schuf Gott weiter? Gott schuf die Städte. Gott gab den Menschen, dass er fähig war zu handeln, Ackerbau. Gott schuf die Musik, die erste Musik. Also auch das ist. Und danach die Anbetung. Wir werden auch irgendwann mal sehen, der Mensch dreht sich sehr schnell von dem Gott weg mit dem Sündenfall, aber dann kommt irgendwann mal eine Zeit und dort wird gesagt, und von da an fingen an die Menschen, den Herrn anzubeten. Also ziemlich am Anfang auch. Also Kultimulti, also sehr interessant. Und danach kommen die Sprachen, ein rasendes Wachstum des Volkes bis zum Turmbau Babylon. Und das wollen wir alles in den nächsten Wochen darüber predigen und darauf eingehen. Aber wichtig ist es für uns heute, dass wir dem Glauben schenken, dass Gott derjenige war, der Schöpfer des Ganzen. Entweder glauben wir heute daran oder nicht, dann haben wir auch Probleme. Wenn wir nicht glauben, weil auch dem anderen werden wir nicht glauben. Wisst ihr, in diesem ersten Satz wird festgestellt, Gott ist der Schöpfer. Die Bibel beginnt mit Gott. Gott war am Anfang. Das ist für uns wichtig. Und was wir hier auch sehen im ersten Satz, ja, die Bibel versucht nicht, Gottes Existenz zu beweisen, zu erklären. Es wird geschrieben, Gott war da. Und das ist wichtig, dass wir daran auch glauben. Das ist unsere Grundausrichtung. Das ist das, woran wir glauben, dass Gott den Himmel und Erde geschaffen hat. Und wenn wir das glauben, so dürfen wir auch weitergehen und auch weiter über diesen Text nachsinnen. Was wir hier glauben auch müssen, was hier auch sehr wichtig ist, Gott schuf und es wird mehrmals, 8-mal glaube ich, es wurde aus Abend und Morgen. Auch dem glauben wir, dass Gott in 24, es waren keine Millionen von Jahren, es waren keine Tausende von Jahren, es war ein Tag. Und entweder schenken wir dem Glauben, dass es an einem Tag gemacht wurde, Gott sprach und es wurde, oder nicht. Im Versen 5 und Vers 8, 13, 19, 23 und 31, ja, also 6-mal wird erwähnt Abend und Morgen. Es wurde Abend und Morgen. Es waren 24 Stunden. Und der 7. Tag wird uns hier als 7. Tag, also 6 Tage, und dann war der 7. Tag, wo Gott sagte, er ruhte. Gott schuf die Erde oder das ganze Geschöpf, was wir lesen, er brauchte keine Materie für irgendwas. Er sprach und es wurde. Das Einzige, wo wir auch später darauf eingehen, für den Menschen braucht er eine Materie. Wir erinnern uns, ja, also er nahm die Erde und schuf den Menschen. Aber das ist nochmal ein anderer Punkt, das werden wir auch darauf eingehen. Und hier ist es interessant. Hier fangen wir oft zu diskutieren, zu fragen, na, kann es denn so sein? Er sprach und es wurde. Wisst ihr, mir ist da ein Mann eingefallen. Und mir ist ein Mann eingefallen, der auch in diese Urgeschichte lebte. Ein Mann, von dem berichtet wird, dieser Mann, er lebte gottgefällig. Als die Söhne Gottes sich versammelt haben und dann erwähnt selbst Gott, hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt. Keiner lebt so gottesfürchtig wie er. Ein gottesfürchtiger Mann wird erwähnt uns, auch in der Urgeschichte. Und dieser Mann, er bekommt ein ganzes Buch, Hiob, also wird geschrieben im Alten Testament. Es ist sehr interessant zu lesen. Dieser Mann, der gerecht eigentlich von Gott selbst bezeichnet wird, erlebt in seinem Leben sehr viel Leid. Sehr viel Leid, was ihm zugefügt, und Gott lässt das zu natürlich auch. Gott lässt den Menschen, oder er lässt ihn nicht kaputt machen, aber er lässt Leid in seinem Leben zu. Und irgendwann mal fängt bei diesem Hiob auch, wo er sich auch anfängt zu drüber nachzusinnen, drüber zu diskutieren. Er hat Freunde, die Freunde besuchen ihn. Und die diskutieren und sagen, wahrscheinlich muss irgendwo Sünde in deinem Leben sein, irgendwas. Und dieser Mann denkt nach. Nicht, dass er gegen Gott, aber in Gedanken. In Gedanken fängt er an, schweift er ab. Und irgendwann mal kommt der Moment im Vers 38. Und dieser lebendige Gott, der alles geschafft hat, der fordert diesen Mann raus. Er fordert diesen Mann raus. Und er sagt zu ihm, wo warst du? Und hier kommt nochmal die Schöpfungsgeschichte. Er sagt ihm, willst du mit mir diskutieren? Gott redet mit ihm und sagt, willst du mit mir diskutieren? Willst du mir Fragen stellen? Willst du mich in die Position stellen, wo ich dir Antworten liefere? Dann sagt er, dann wollen wir so anfangen. Wo warst du? Also Hiob 38, ab Vers 4. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Gott fordert den Hiob raus und sagt, wo warst du denn? Wer hat ihre Maßen bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Maßschnur über sie ausgespannt? Worin wurden die Grundpfeile eingesteckt? Oder wer hat ihre Ecksteine gelegt? Sagt Gott, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten. Hiob, wo warst du? Erklär es mir. Hiob bekommt Erkenntnis und Hiob sagt in Vers 40 weiter, da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, siehe, ich bin zu gering, was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und konnte es nicht antworten und noch zweite Mal und ich will es nicht mehr tun. Und wisst ihr, diese Geschichte erinnert vielleicht manchmal an uns Menschen. Ja? Wir sind ja nicht anders als Hiob. Wisst ihr, wenn wir die Fragen auf einmal stellen, na, wie kann es sein? Und fangen an zu zweifeln, fangen an zu überlegen und lass uns an die Geschichte Hiobs denken. Weil wenn Gott dir anfängt, die Fragen zu stellen, dann wirst du sehr klein. Dann wirst du in diese Position und in diese gleiche Situation sein wie Hiob. Und dann wirst du sagen, ich habe einmal geredet. Und das zweite Mal will ich nicht nochmal reden. Hiobs Erkenntnis zum Schluss. Hiob wird nicht mitgeteilt, warum er dieses ganze Leid erleben durfte. Aber Hiob wird zum Schluss, oder was über Hiob gesagt wird, vom Hörensagen habe ich nur von dir gehört. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und wisst ihr was? Er hat Gott nicht gesehen. Es wird hier nicht gesagt, dass er Gott gesehen hat mit Augen, so wie Gott aussieht. Aber wisst ihr, was er gesehen hat und was er erkannt hat? Er hat die Schöpfung, als Gott mit ihm geredet hat, er hat die Schöpfung Gottes und er hat die Herrlichkeit und einfach gesehen, welche Macht Gott hat. Von nun an hat mein Auge gesehen und ich glaube daran. Und wenn wir über Schöpfung reden, wenn wir heute über diese ganze Schöpfung auch Geschichte durchgelesen, vielleicht Video uns angeguckt haben, wir haben im Text mitverfolgt, dann lass uns daran glauben, an die Schöpfungsgeschichte. Weil das ist das Grundlegende in unserem Glauben. Wüst und leer, wird es weiter gesagt. Die Erde war wüst, die war leer, es war nichts. Gott schuf Himmel und Erde und die war wüst und leer. Und dann wird es gesagt, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Und hier kommt das, dieses Gottes Geist schwebte über Wasser. Und wir können davon ausgehen, wir lehren den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und der Heilige Geist. Und wir können davon ausgehen, der Geist Gottes wird hier erwähnt, der über dem Wasser schwebt. Gott wird uns hier in der Schöpfungsgeschichte als Elohim vorgestellt. Und es ist für uns wichtig, dass wir es auch wissen. Das Buch Genesis wird in manchen Bibeln steht das 1. Mose 1,13. Bei den anderen steht das Genesis, das ist das griechische Wort, wo es aus dem griechischen Anfang Genesis. Das Interessante ist, in Judentum oder in Hebräischem, die nennen das Bereshit, ist hebräisch und heißt im Anfang. Und wenn wir das so dieses aus dem Hebräischen, und wir kennen ja Johannes-Evangelium ist sehr interessant. Während wir in unserer Bibel lesen, und ich denke mal, wenn wir die Bibel am Anfang schuf, ja, so habe ich das auch heute vorgelesen, so wurde es uns vorgelesen, im Johannes-Evangelium fängt das nicht am Anfang. Johannes, der das hebräisch oder jüdisches Denken hat, er vermittelt das im Anfang, also dieses hebräisches Denken, ja, also im Anfang, also was nicht am Anfang, sondern im Anfang. Und das Interessante ist, er geht auch viel weiter, als die Schöpfungsgeschichte nur beginnt. Oder er fängt mit viel, viel weiter und viel tiefer an. Was Johannes uns auch weiter sagt, und das ist auch wichtig für uns zu verstehen, ich habe das jetzt so, diese erste Verse als Einleitung. Johannes schreibt in seinen Briefen nachher, er fängt wieder auch mit Schöpfung an, aber wisst ihr, was er sagt? Er schreibt da, was von Anfang an war, was wir gesehen, gehört haben, was wir verkündigen. Weil das, entschuldige mich, was von Anfang an war, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Es ist sehr wichtig. Entweder glauben wir dem, was am Anfang war, die Schöpfung, dann haben wir miteinander Gemeinschaft. Wir werden eine Gemeinschaft haben. Johannes sagt, das schreiben wir euch, damit ihr dem glaubt und damit wir miteinander Gemeinschaft haben. Und die schreiben wir, damit eure Freude vollkommen sei, sagt er weiter. Und entweder haben wir eine Gemeinschaft oder ich erlebte auch schon manch einen Hauskreis, nicht hier in der Gemeinde, ich war mal auch in einer anderen Gemeinde, ich erlebte einen Hauskreis, wo man hinkommt zu Hauskreisen, man diskutiert über Themen, man streitet sich, man zankt sich eher und man geht auseinander mit allem anderen, aber nicht mit der Freude, die Gott uns eigentlich schenkt, auch wenn wir über sein Wort nachsinnen, so wie wir heute auch im Psalm 1 gelesen haben. Deswegen ist es wichtig. Wir haben den Glauben, dass Gott den Himmel und Erde schuf in 6 Tagen. Wir schenken dem Glauben und das wollen wir auch glauben. Zweiter Abschnitt, also erster ist ganz wichtig, dass wir dem Glauben schenken. Der zweite Punkt ist Erschaffung der materiellen Welt. Erschaffung der materiellen Welt. Und dann lesen wir von Verse 3 bis Kapitel 2, Vers 4, erster Abschnitt. Es ist ein langer Abschnitt, wir werden nicht lesen. Ich hoffe, ihr habt das auch mitgelesen heute in dem Text. Ihr hattet eure Bibel. Ich hoffe, ihr habt heute Bibel. Das war so eine Challenge, die wir am Anfang des Jahres, ja, wo wir gesagt haben, prüfet alles. Ihr erinnert euch noch an die Predigt vom Robert. Und wisst ihr noch, vielleicht erinnert ihr euch noch, also wir haben ein Messwerkzeug bekommen. Das ist die Bibel, womit wir prüfen wollen. Wir können nicht mit unserem Wissen prüfen, sondern wir prüfen mit der Bibel. Und das ist sehr wichtig. Ja, also wenn es heißt, wenn wir die Predigtserie gehalten haben, prüfet alles und das Gute behaltet. Das Gute ist nicht unser Wissen, sondern was wir prüfen wollen, wo wir die Prediger prüfen wollen, was vorne hier gesagt wird. Sondern wir haben ein Messwerkzeug, das ist die Bibel. Und daran wollen wir uns lehnen und das wollen wir prüfen. Ja, also was heute hier gesagt wird oder in Zukunft auch, lasst uns auch damit prüfen und nochmal eine Ermutigung, eure Bibel mit zum Gottesdienst zu bringen. Ja, also heute war interessant, also wo der Simon gesagt hat, wir wollen heute den Psalm 1 lesen. Schade ist, wenn ich meine Bibel nicht habe, weil wie will ich das lesen? Entweder kenne ich das auswendig oder ich kann an diesem Programmpunkt nicht teil mithaben. Aber wir wollen Bibel lesen, wir wollen hineinschauen, wir wollen das Wort Gottes lesen und wir wollen wachsen dran. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Bibel mithaben und dass wir lesen. Gott sprach. Also wir lesen in der ganzen Bibel 10-mal. 10-mal. Nicht in der ganzen Bibel, sondern in dieser Schöpfungsgeschichte. 10-mal wird uns gesagt, er sprach und es wurde. Der allmächtige Gott, er spricht und es wird. Gott fängt am ersten Tag und er spricht und es wird. Der zweite Tag, er spricht und es wird. Es ist sehr interessant einfach zu sehen, dass Gottes Reden, Gottes Wort, was uns auch gesagt, durch das Wort wird uns die Schöpfung dargestellt. Und das ist sehr interessant. Wir könnten zu jedem Tag eigentlich eine Predigt schreiben, aber dazu haben wir nicht die Zeit, weil dann sind wir einfach wahrscheinlich ein halbes Jahr mit der Schöpfungsgeschichte beschäftigt. Aber es ist sehr wichtig, dass wir das zu Hause nochmal durchlesen, dass wir hier mitlesen, ja, also, und dass wir sehen, wie Gott es schuf, wozu er das schuf und wie eins mit dem anderen zu tun hat. Das eine hat mit dem anderen was zu tun. Gott macht nicht irgendwas wild und heute habe ich mal Lust darauf und ich mache das und heute mache ich mal, das macht er nicht. Gottes Plan, er steckt einen Plan dahinter und er arbeitet nach seinem Plan. Gott schuf, Gott sprach. Und es wurde. Interessant ist, was mir aufgefallen ist, und das nochmal in diese Materie, dreimal nur. Es wird nur dreimal gesagt. Sonst spricht er. 10-mal spricht er, 3-mal wird gesagt. Er schuf es. Und ich habe euch auch erwähnt, er schuf den Menschen. Er spricht nicht und der Mensch wird. Er nimmt eine Materie, nicht nur eine, er nimmt zwei Materien und schafft den Menschen. Und das ist sehr wichtig. Und den Menschen schuf er, und wenn wir das richtig, wenn wir das lesen, er schuf ihn nach was? Nach seinem Ebenbild. Und jetzt die Frage, wo wir uns wahrscheinlich auch stellen und wo wir drüber nachdenken, naja, sehe ich aus wie Gott? Und ich glaube nicht das. Also ich glaube nicht, dass Gott dich und mich schuf und wir sehen, weil wir sehen ja alle verschieden, da müssen ja verschiedene Götter da sein, wir sehen alle verschieden aus. Aber er schuf, es steht, er schuf nach seinem Ebenbild. Es ist interessant, auch darüber nachzudenken. Das Einzige, was ich sehr interessant finde, wir hatten Bibeltraining und wer mit beim Bibeltraining in den letzten Jahren war, oder das war vorletztes Jahr, und da wurde uns auch, wir sind tatsächlich in die Schöpfungsgeschichte, und das Einzige, was interessant ist, wenn uns der dreieinige Gott hier vorgestellt wird, fand ich sehr interessant, diesen Gedanken, Vater, Sohn und der Heilige Geist, so ist der Mensch geschaffen als Leib, Seele und Geist. Auch dreieinig, und versucht den Mensch jetzt zu erklären. Dieser Mensch, ich habe einen Körper, ich habe einen Geist, ich habe eine Seele in mir. Also wenn du nicht schaffst, den dreieinigen Gott zu erklären, versuch erstmal den Menschen zu erklären. Du bist der Mensch und versuch dich zu erklären. Aber Gott schuf dich so. Der dreieinige Gott schuf dich auch mit drei Eigenschaften. Und das ist sehr interessant und auch sehr einfach nachvollziehbar. Gott schuf den Menschen souverän. Er schuf ihn in seiner Souveränität. Er schuf ihn nach seinem Ebenbild. Und er schuf ihn, damit er Gemeinschaft mit ihm hat. In einer Zeit, als ich, das war 21, ich habe gestern so, ich habe, wenn ich versuche im Jahr die Bibel durchzulesen, versuche ich immer irgendwelche Wörter zu studieren und drüber nachzudenken. Und tatsächlich habe ich Jahr 21 habe ich angefangen und ich wollte das Wort Segen einfach studieren. Es wird so mit diesem Wort, mit dem Segen rumgeschmissen. Ich segne dich und gesegnet bist du und was auch immer. Und ich dachte, ich will mal das Jahr so durchbringen und ich werde das Wort Segen studieren. Und tatsächlich habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Und wisst ihr was? Im Vers 22, 1. Mose 1, 22, wird das erste Mal uns Segen erwähnt. Das allererste Mal in der ganzen Bibel wird uns der Segen. Und worauf lag der Segen? Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllt das Wasser und die Meere und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Also das Erste, was gesegnet wird, was zukünftig ist, was nicht jetzt ist, der sagt, mehret euch, füllt die Erde, was passieren soll. Das Tier wird gesegnet. Und worauf lag der Segen? Hier drauf. Der Segen lag auf Fruchtbarkeit und die Erde wachsen lassen. Mehret euch, sagt er. Darauf lag der Segen. Das ist der erste Segen, den Gott. Ziemlich schnell kommt auch der zweite Segen. Der zweite Segen ist, worauf, was Gott segnet, das ist der Mensch. Und im Vers 28, dort sagt Gott, segnete sie und Gott sprach zu ihnen, zu den Menschen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Fruchtbar und mehren und befüllt die Erde. Das ist der Segen, was den Menschen zugesprochen wird von Gott. Gott segnete sie damit, die Erde füllen. Aber hier gibt es noch mehr. Hier spricht Gott und macht sie euch untertan und herrscht über die Erde. Über die Fische, über die Tiere. Auch das ist ein Segen von Gott. Gott gibt Menschen oder er segnet ihm damit mit dieser Herrschaft. Und wisst ihr was? Was der Mensch gemacht hat? Was der Mensch aus dem Segen gemacht hat, man könnte sagen, er hat einen Fluch. Was der Mensch gemacht hat, er hat das nicht gemacht zum Aufbau, zum Mehren, sondern der Mensch hat es zum Zerstören gemacht. Der Mensch zerstört eher die Erde als das, was der Plan Gottes war. Befüllt die Erde, herrscht über die. Hier wird nicht dieses Wort genannt, herrscht, indem ihr das zerstört, machthaberisch zu sein. Sondern hier wird das Wort erwähnt, dieses Herrschen, dass du Acht drauf hast. Das, was zerstört wird, dass du es aufbaust. Das, wo keine Hoffnung mehr zugesagt wird, dass du die Hoffnung da suchst. Gott segnet den Menschen damit und sagt, mehret die Erde. Und dann ist die dritte Sache. Und damit habe ich mir sehr schwer getan. Er schafft den siebten Tag und er segnet den Tag. Und ich fragte mich, wie kann man einen Tag segnen? Der siebte Tag und Gott ruht an diesem Tag und er sagt, und ich segne diesen Tag. Auf diesen Tag ist der Tag was Besonderes. Gott segnet ihn. Aber es ist nicht alles. Er segnet den siebten Tag und guck mal, was er und heiligt ihn. Heiligen bedeutet, Gott sondert diesen Tag für sich ab. Ein Geheiligter, ein Geweihter ist abgesondert für Gott. Und hier wird ein Tag genannt, der siebte Tag. Es ist noch kein Gesetz da. Du sollst den Sabbat heiligen. Das hat nichts mit dem Sabbat zu tun. Der siebte Tag. Gott sagt, er ruhte an dem siebten Tag, nicht weil er müde geworden ist. Er ruhte und gab ihn den Menschen. Er ist als Vorbild vorangegangen und gab ihn den Menschen, damit er ruhen kann. Wie kann man das heute verstehen? Am siebten Tag, sechs Tage war Gott mit der Schöpfung beschäftigt. Sechs Tage bist du Mensch heute mit einer Schöpfung. Vielleicht, ich weiß nicht, wo jeder von uns arbeitet. Der eine arbeitet als Lehrer, der andere ist vielleicht, wie? Schüler, der geht, du musst eigentlich sechs Tage und nicht fünf Tage zur Schule gehen. Genau. Und den siebten Tag darfst du ruhen. Nein, genau, also sind Schüler. Aber es sind manche in der Produktion, manche entwickeln irgendwas. Manche sind Häuselbauer, manche sind Mechaniker. Und wenn ich sechs Tage ein Haus baue, dann habe ich den siebten Tag nicht ein Haus zu bauen, sondern sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Wenn ich als Prediger sechs Tage am Predigen bin, dann habe ich den siebten Tag nicht zum Predigen. Wie schnell verfällt man? Ja, also man ist so ein Theologielehrer und man unterrichtet sechs Tage und siebten Tag steht man auf dem Kanzel und da wundert es mich nicht. Dass die Pastoren heute Burnout erleben oder Black, was auch immer, ja. Es ist nicht Gottes Prinzip. Gott ist nicht müde geworden von seinen Werken. Gott hat dem Menschen was gegeben. Er heiligte, er sonderte diesen siebten Tag, damit der Mensch zur Ruhe kommt, damit er sich mit anderen Dingen beschäftigt. Wenn ich sechs Tage eine Sache mache, dann soll ich es den siebten Tag nicht machen. Und das ist ziemlich leicht für uns Menschen, oder? Wenn es dir schwer fällt, was habe ich am Tag 1 und Tag 2, dann schreib dir vielleicht einen Kalender auf. Es ist sehr wichtig, denn am siebten Tag sollst du ruhen. Gott hat am siebten Tag geruht. Er ruhte am siebten Tag. Er heiligte ihn und er segnete diesen Tag. Dieser Tag ist für Gott abgesondert. Bei der Vorbereitung dachte ich noch, ich muss die Punkte reinbringen. Warum schuf Gott alles? Ist ihm langweilig geworden? Warum tat er das? Und ich glaube nicht, dass ihm langweilig geworden ist, dass er auf einmal irgendwas brauchte. Er brauchte eine Beschäftigung. Ich glaube, Gott schuf, und das lässt sich auch mit der Bibel, um seine Freude daran zu haben. Erster Punkt ist, Gott schuf Himmel und Erde. Gott schuf Lichter und Sonne. Gott schuf die Tiere und alles, was. Gott schuf die Meere um seine Freude daran zu haben. Im Psalm 104, 31 wird Folgendes geschrieben: Die Herrlichkeit des Herrn wird ewig währen. Der Herr wird sich an seinem Werk erfreuen. Der Herr selbst hat Freude an seinem Werk. Deswegen schuf er das. Ein zweiter Punkt, warum er das gemacht hat, um seinen großartigen Vorsatz zu verwirklichen. Gott hat geplant. Da ist ein Plan, also wie ich auch vorher schon erwähnt habe, er hat nicht irgendwie irgendwas und ja, heute mal das, heute mal das. Nein, um seinen großen Vorsatz zu verwirklichen. Und da möchte ich mit uns auch eine Bibelstelle aus Offenbarung. Ja, also würdig bist du, O Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Der dritte Punkt, um seine Macht und Majestät zu erweisen. Und wenn wir nur an die Schöpfung denken, dann müssen wir sagen und staunen darüber, was es für ein Gott ist. In Jeremia 10 und Amos 4 werden folgende Verse, Jeremia 10, Vers 12. Es ist die Erde erschaffen. Er ist es, der die Erde erschaffen hat, durch seine Kraft, der in seiner Weisheit den Weltkreis abgegrenzt und mit seinem Verstand den Himmel ausgespannt hat. In Jeremia 10 wird das gesagt. In Amos 4, Vers 13. Denn siehe, er formte die Berge, er schaffte den Wind, er sagte den Menschen, was er im Sinn hat. Er machte das Morgenrot zum Finsternis, er schreitet über die Gipfel der Erde. Er heißt Jahwe, Gott, der Allmächtige. Dritter Punkt, um seine Macht und Majestät. Vierter Punkt, um seine Souveränität zu demonstrieren. Psalm 24, Vers 1. Jeder kennt vielleicht von uns diesen Psalm. Dort steht es: Gott gehört die Erde und was sie erfüllt, die Welt und die Bewohner. Gott hat sie auf Meere gegründet, gab über ihre Ströme festen Bestand. Psalm 24, 1 bis 2. Also, und dann um seine Ehre, fünfter Punkt, um seine Ehre Ausdruck zu verleihen. Gott schuf die Ehre, also Gott schuf die Erde, um seine Ehre Ausdruck zu verleihen. Und der sechste Punkt ist, um seine Gottheit zu offenbaren. Gott schuf die Erde, damit er seine Gottheit offenbart. Und das möchte ich mit uns aus Römer 1, 20. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werk durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Er offenbarte sich in seiner Schöpfung. Seine Schöpfung, nachdem er das alles gemacht hat, er sagte, siehe, es ist alles sehr gut. Ich arbeite in einem Unternehmen und ich habe dort, vor 4 Jahren habe ich da angefangen und ich habe dort das erste Mal das in meinem Leben gehört. Und wir lachen heute sehr oft als Arbeitskollegen. Ich habe das schon meinen Kindern oft gesagt, wenn die was gemacht haben. Wenn wir irgendwas gemacht haben in der Firma jetzt, wir produzieren auch Akustik und wir sind in diese Materie, wir entwickeln sehr viel. Und wenn wir irgendwas an der Entwicklung was hergestellt und wenn der Chef dann gekommen ist und dann haben wir darüber geredet und dann sagte mein Chef, es ist gut. Und wir saßen und waren wirklich happy. Und dann kam der Nachsatz, es ist gut, aber nicht sehr gut. Lass uns morgen weiter dran arbeiten. Es ist selten, dass er sagt, es ist sehr gut. Er sagt, es ist gut. Das habt ihr schon gut hinbekommen. Aber es ist nicht sehr gut. Gott macht die Erde vom Tag zu Tag. Sagt er, es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Zum Schluss sagt er, es ist sehr gut. Wie gehst du mit seiner Schöpfung? Nicht du hast es gemacht. Nicht dir gehört die Erde. Wie gehst du mit seiner Schöpfung um? Mit dem, was Gott angeschaut hat, zu dem, wozu Gott gesagt hat, es ist sehr gut. Wie gehen wir damit um? Ich möchte uns ermutigen, dass wir damit so umgehen, mit diesem Nachdenken, mit diesem Nachsinnen. Es ist Gottes Erde. Er hat das gemacht. Und er hat das dir ausgeliehen. Er hat das dir gegeben, damit du es verwalten kannst. Amen.